Ja, hallo Elisa. Freut mich, dass du heute das Interview mit mir machen kannst. Vielleicht stellst du dich zuerst mal vor und das, was du machst, deinen Beruf.
Ja, hallo. Ich bin Elisa. Ich bin seit einer Woche 25 Jahre alt, habe meine Ausbildung zur Hebamme in Tübingen gemacht, an der Uniklinik, im Rahmen einer Ausbildung. Wir waren fast die Letzten, die noch nicht im Rahmen des Studiums dort gelernt haben. Und jetzt wohne ich seit ein bisschen mehr als einem Jahr in Leipzig und arbeite da in einem mittelgroßen Krankenhaus. Genau, meistens auf der Wochenbettstation, aber auch manchmal im Kreissaal.
Wie kamst du denn auf die Idee, überhaupt Hebamme zu werden?
Ich habe leider keine groß inspirierende Geschichte, wie viele meiner Kolleginnen. Ich glaube, ich habe einfach irgendwann festgestellt, dass es ein Beruf ist, den man erlernen kann und dass auch natürlich einiges schiefläuft in der Art und Weise, wie Menschen ins Leben starten und Menschen gebären und ihr Wochenbett erleben. Und dann war das für mich quasi der feministischste Beruf schlechthin und das hat mich motiviert. Und so habe ich dann die Ausbildung ergriffen. Also keine große Story dahinter, ich wusste schon immer, dass ich Hebamme werden wollte. Ich war eigentlich zu dem Zeitpunkt noch eingeschrieben an der Uni in Tübingen, um Soziologie zu studieren, habe mich dann aber kurzfristig umentschieden.
Dann war das auch deine Motivation, dieses Feministische und vielleicht daran was zu ändern, dass eben viel schief läuft, wie du sagst, wenn Leute in die Welt kommen?
Ja, auf jeden Fall. Also schon von der Art und Weise, wie Menschen überhaupt sich mit ihrer sexuellen Gesundheit auseinandersetzen, das ist ja auch große Hebammenarbeit, über die Schwangerschaft, die Geburt und vor allem auch mein Herzensthema, das Wochenbett. Und so das erste Jahr mit dem Kind. Genau, also da quasi die feministischen Hintergründe dahinter, dass Frauen selbstbestimmt in die Zeit des Kinderwunsches gehen, Menschen selbstbestimmt gebären, schwanger sein dürfen und ihr Wochenbett erleben dürfen. Weil leider durch die Situation, in der wir uns gerade befinden in Deutschland, das noch nicht gelebt werden kann. Und das kann nur gelebt werden, wenn es eben möglichst viele, vor allem Hebammen gibt.
Woran fehlt es denn?
An den Hebammen. Also es fehlt an natürlich auch viel Wissen, an Studien zu Themen der Frauengesundheit. Da sind wir ja erst seit, erst seit wenigen Jahrzehnten daran, dass die Wissenschaft Interesse hat an den Belangen der Frau. Und ich sage immer Frau, aber ich meine damit natürlich alle Menschen, die Kinder austragen, gebären und stillen. Und das ist ja jetzt erst, das ist noch ein neues Thema, denke ich. Und viele Themen, gerade zum Beispiel Endometriose oder bestimmte Krebsarten, die weibliche Körper betreffen, aber natürlich auch alles rund um die Geburt ist noch nicht so erforscht. Also einmal das Wissen, denke ich, und das Interesse. Und natürlich die Hebammen. Also wir haben viele, viele tolle Errungenschaften schon, zum Beispiel die neue Leitlinie, die veröffentlicht wurde, in der die gerade ganz, ganz gehypt ist in der ganzen Hebammenwelt, weil es uns eben bestätigt, was wir schon lange wissen, zum Beispiel, dass eine dauerhafte Überwachung unter der Geburt per CTG, also per, das ist so ein Gerät, das misst quasi die Herztöne des Kindes und wie das Kind auf die Wehen reagiert. Das ist aber natürlich auch einfach Technik und eine Maschine, die natürlich auch versagen kann, wo technische Fehler herrschen können und deren Auswertung, das sieht so ein bisschen aus wie so eine EKG-Kurve, einfach sehr subjektiv auch ist. Du kannst 5 Leuten ein CTG zeigen und du hast mehr oder weniger 5 Aussagen und 5 Art und Weisen, das zu beurteilen. Und dadurch kommt es natürlich auch häufig zu Fehlinterpretationen, vielleicht zu vorschnellen Interventionen, zu vorschnellen Beendigungen der Geburt. und dadurch auch ja einfach zu unnötigen Geburtsverläufen, die schöner hätten sein können. Und jetzt haben wir eben diese neue Leitlinie, die uns sagt, dass das nicht nötig ist in dem Umfang, wie das stattfindet. Frauen müssen nicht direkt nach der Ankunft im Kreißsaal eine halbe Stunde an diesem Apparat liegen. Das ist so ein, das sind zwei Knöpfe, die quasi um den Bauch geschnallt werden, was natürlich in der Mobilität ziemlich einschränkt. Und die ist ja sehr wichtig unter der Geburt, dass eben die gebärende Person sich einfach ganz viel bewegen kann, damit das Kind optimal den Weg durchs Becken findet. Und genau, das kann das CTG behindern. Genau, und diese Leitlinie sagt eben, dass es viel aussagekräftiger ist, quasi intermittierend nach den Herztönen zu hören. Das heißt, deine Hebamme oder in dem Fall vielleicht auch eine Hebammenschülerin, wenn man im Krankenhaus ist, sitzt daneben und hört vor, während und am besten auch nach der Wehe die Herztöne mit einem kleinen, mit so einem kleinen Mini-CTG, mit einem Dopton heißt das, was die gebärende Person dann einfach nicht so einschränkt, aber eben auch bedeutet, dass die komplette Geburt eine Hebamme daneben sitzen muss. Und das ist halt auch schon das Problem. Also im Kreißsaal betreut eine Hebamme oft mehrere Frauen, manchmal bis zu 4 Frauen vielleicht, die ihre Kinder kriegen. Und oftmals ist dafür leider kein Raum. Und deswegen ja, steht und fällt auch diese wunderschöne neue Leitlinie, die auch noch andere Themen einschließt, damit, dass wir eine gute Hebammenversorgung haben. Und ja, das ist so ein bisschen die Krux daran.
Diese Leitlinie bedeutet, dass es gibt so eine Art Handbuch für Geburtsprozesse in Kliniken oder Geburtshäusern. Wie läuft denn sowas ab?
Ja, also eine Leitlinie ist quasi eine Handlungsempfehlung oder ein gewisser Konsens von verschiedenen Fachgruppen, die aufschreiben, wie in einer bestimmten Situation am vernünftigsten gehandelt werden sollte. Und da gibt es auch verschiedene Unterteilungen. Es gibt, glaube ich, 4 verschiedene Unterteilungen, aber ist auch nicht so wichtig. Quasi eine S1-Leitlinie ist so das unterste, das am wenigsten aussagekräftige, weiß nicht, da haben sich ein paar Kinderärzte zusammengesetzt, sind alle derselben Meinung und haben das aufgeschrieben. Und das, was jetzt eben veröffentlicht wurde, ist eine S3-Leitlinie. Das bedeutet, dass viele verschiedene Fachgruppen, also Gynäkologen und Gynäkologinnen, Hebammen, Kinderärzte und Kinderärztinnen und ja, ich werde wahrscheinlich ein paar Berufsgruppen vergessen, aber alle, die irgendwie relevant sind und was zu sagen haben, um den Zeitraum der Geburt. Anästhesisten, Anästhesistinnen, dass die sich alle hingesetzt haben und innerhalb von einem langwierigen Prozess, also wir haben viele Jahre auch gewartet auf diese Leitlinie, Studien verglichen haben und sich das alles ganz genau angeschaut haben und dann eben diese Leitlinie veröffentlicht haben. Das sind 400-500 Seiten, glaube ich. Es sind auf jeden Fall viele, viele Seiten und es ist ein sehr langes Stück Text. Und das ist ja eine Handlungsempfehlung, das heißt aber auch noch nicht, dass die einzelnen Krankenhäuser, die einzelnen Kreißsäle, Geburtshäuser das so in ihre Standards mit aufnehmen müssen. Also es ist wirklich nur eine Empfehlung. Wenn man vernünftig ist, denke ich, handelt man danach, weil es einfach evidenzbasiert ist und Sinn ergibt. Aber ja, es muss noch nichts bedeuten. Und eben, wenn das so ist, dass der Kreißsaal einfach nicht genug Hebammen hat, um das umzusetzen, dann kann die Klinik das natürlich auch nicht leisten.
Du hast ja schon angesprochen, dass es an Hebammen auch durchaus fehlt, an GeburtshelferInnen. Das hat ja bestimmt auch damit zu tun, dass der Job durchaus echt anspruchsvoll sein kann. Es ist sehr viel Verantwortung. Wie prekär sind denn wirklich die Arbeitsverhältnisse von GeburtshelferInnen, so was Berufsrisiko angeht oder die berüchtigte Versicherung?
Ja, die berüchtigte Versicherung, das stimmt. Das kommt immer als erstes, wenn man erzählt, dass man Hebamme ist. Dann sagen immer alle, und was ist mit der Versicherung? Ja, ich denke, es gibt wirklich viele junge Frauen, die, oder übrigens nicht nur junge Frauen, die sehr idealistisch in den Beruf starten und da sehr motiviert sind. Aber man weiß, dass die durchschnittliche Arbeitsdauer von der Hebamme liegt bei 5 Jahren. Also ich denke, viele sind jetzt einfach an einem Punkt wie ich vielleicht neu im Beruf und merken, dass das in der Realität einfach oft nicht funktioniert, das, was man da eben so schön gelernt hat. Und ich glaube, das ist so der große Punkt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Beruf einfach nicht so attraktiv ist, weil es einfach nicht ausreichend entlohnt wird. Also im Krankenhaus verdiene ich ähnlich wie eine Krankenschwester, die den Beruf gelernt hat, oder sagen wir lieber eine Kranken- und Gesundheitspflegerin oder eine Pflegefachkraft, Himmel, ich weiß gar nicht mehr. Also da verdiene ich einfach nicht ausreichend für die Art und Weise der Arbeit, die ich da leiste. Man kann als Hebamme keine Familie ernähren und das, obwohl man ja gerade in der Schicht, wo man vielleicht 2, 3 Frauen begleitet im Prozess der Geburt, einfach für mehrere Menschenleben verantwortlich ist, sage ich jetzt mal ganz krass ausgedrückt, ne? Also Geburt ist ja kein Notfall, kein pathologischer Prozess. Die wenigsten Frauen bräuchten wirklich eine Hebamme. Aber natürlich in dem Moment, wo man im Kreißsaal ist, trägt man die Verantwortung für all diese großen und kleinen Menschenleben. Und dafür verdiene ich schlicht und ergreifend einfach viel zu wenig. Und das ist ja auch die freiberuflichen Hebammen draußen, die Schwangerschaftsvorsorgen machen, die Frauen im Wochenbett besuchen, die Hausgeburten durchführen oder Geburten im Geburtshaus, wo dann auch die berühmt-berüchtigte Versicherung ins Spiel kommt, die jedes Jahr teurer wird. Die sind natürlich dann noch ärmer dran, sage ich mal, weil die oft ja auch noch sich mit anderen Sachen zusätzlich rumschlagen müssen, mit ihrem eigenen Qualitätsmanagement, mit der Dokumentation, mit der Tatsache, dass man selbstständig ist. Ja, also man ist ja irgendwo dann auch Unternehmerin. Und das ist dann nicht nur einfach so wie ich, die dann in die Klinik kommt und ihre 8 oder 9 Stunden arbeitet und dann wieder nach Hause geht, sondern da hängt ja noch viel, viel mehr dran. Und für einen Wochenbettbesuch bei einer Frau, die ihr Kind bekommen hat, oder bei einer Familie, die ein Kind bekommen hat, da kriegen die Hebammen 38 € und noch ein paar zerquetschte. Für einen Wochenbettbesuch, der oft gerade in den ersten Tagen auch mal 2 Stunden dauern kann. Und da wird von den Krankenkassen wird dann 20-minütiger Besuch berechnet. Und das ist für jeden, der schon mal ein Kind bekommen hat, der weiß, dass es absolut utopisch ist. Da steht so vieles an, gerade in den ersten Tagen zum Besprechen. Und durchsprechen, das lässt sich nicht in 20 Minuten schaffen.
Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass das Wochenbett dein Herzensthema ist. Was meinst du denn damit? Und vielleicht zuerst mal für Leute, die gar keine Ahnung davon haben, von diesem Begriff, was bedeutet denn Wochenbett überhaupt?
Ja, das Wochenbett ist quasi die Zeit nach der Geburt. Das beginnt mit der Geburt der Plazenta, also des Mutterkuchens. Das sind jetzt so Examensfragen. Das Wochenbett geht so 8 Wochen nach der Geburt. In manchen Kulturen ist auch von den ersten 40 Tagen die Rede oder von dem 4. Trimester quasi, also den 3 Monaten nach der Geburt. Genau, es ist die Zeit, in der die Eltern und das Kind sich kennenlernen, in denen die Bindung aufgebaut wird. Die Wöchnerin nennen wir das, also die Person, die das Kind geboren hat, heilt, in die Milchbildung kommt, wenn sie das möchte. Wo die Gebärmutter sich zurückbildet, die ganzen Hormone sich umstellen müssen. Also es ist auch oft eine richtige Achterbahnfahrt für die Wöchnerinnen. Genau. Und das ist so eine Zeit, glaube ich, die viele Familien ein bisschen überfordert, weil man ja oft naja, man ist halt schwanger und man schreibt seinen Geburtsplan und packt seine Kliniktasche. Und oft ist das dann auch schon das, also weiter als bis zur Geburt denken viele, denke ich einfach nicht. Klar, man denkt vielleicht noch, ja, ich will mein Kind auf jeden Fall stillen oder nö, das mit dem Stillen finde ich irgendwie, also das ist nicht mein Ding, ich möchte auf jeden Fall die Flasche füttern. Aber da hört es auch schon oft auf und ja, deswegen ist das Wochenbett, denke ich, so mein Herzensthema, weil da nochmal richtig viel, richtig Spannendes passiert, weil das eine wahnsinnig sensible Zeit ist, in der ja, viel auch nochmal schiefgehen kann, aber auch einfach die Bindung aufgebaut wird. Und das ist, also ich glaube, es hat mal eine bekannte Doula gesagt, dass das nochmal ist wie Flitterwochen mit Baby, so dass man sich da nochmal verliebt und nochmal ausruht und einfach nichts macht und keinen Besuch empfängt. Oder wenn, dann Besuch, der bitte noch schön warmes Essen mitbringt und einmal die Wohnung staubsaugt oder die Wäsche aufhängt oder whatever. Dafür in dieser nochmal extrem fordernden und emotionalen Zeit, gerade in der Klinik, da sind die Frauen ja dann meistens so die ersten 3 bis 5 Tage, je nachdem, ob sie eben spontan, also vaginal geboren haben oder einen Kaiserschnitt hatten, da für die Frauen nochmal da zu sein, das ist so, ja, das macht mich, glaube ich, am glücklichsten.
Würdest du sagen, dass es etwas gibt, das man unbedingt können muss oder können will, um Geburtshelfer, Geburtshelferin zu werden?
Das ist super spannend. Nichts, also nichts Konkretes, Handwerkliches, denke ich. Ich denke, man muss bereit sein, dass es gerade, dass die Ausbildung, dass es ungemütlich wird, dass man ganz viel auch mit sich selbst konfrontiert wird, mit seinen eigenen Wertvorstellungen, dass sich die Persönlichkeit nochmal deutlich verändern wird, dass man diese ganzen Erfahrungen, die man macht, auch irgendwie integrieren muss und reflektieren können muss. Also ich denke, eine gewisse emotionale Reife ist wahrscheinlich so das Wichtigste, das mir einfällt. Alles andere kann man lernen. Ich finde, man muss jetzt nicht super organisiert sein oder super, super flott. Ich denke, wenn man bereit ist, sich ständig zu reflektieren und zu verbessern, das ist so das Hauptding für mich. Und auch das Herausforderndste, ne?
Wie hat denn die Pandemie deine Arbeit verändert?
Meine Arbeit als Hebamme im Krankenhaus tatsächlich nicht so dramatisch. Klar, man arbeitet brav seine 8 Stunden mit FFP2-Maske. Wir streichen uns jede Woche gegenseitig oder selbst ab, machen einen Corona-Schnelltest. Man hat auch mal die ein oder andere Corona-positive Frau auf Station oder im Kreissaal. Wir waren da auch, glaube ich, in Leipzig, also ohne jetzt irgendwas relativieren zu wollen, nicht so der Riesenbrennpunkt. Also ja, tatsächlich mich nicht so doll. Im Kreissaal ist das ein bisschen anders. Da ist es ja aktuell so, was vielleicht auch nochmal ganz wichtig ist zu sagen, dass die Person, die das Kind kriegt, auf jeden Fall eine weitere Person bei der Geburt dabei haben darf, den Partner, die Partnerin. Das, denke ich, ist auch so ein ganz großes Missverständnis. Da kriegen wir auch wöchentlich Anrufe, warum jemand denn jetzt niemand mehr zur Geburt mitbringen darf. Nee, das ist nicht so. Ich glaube auch, es gibt, also ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, es gibt kein Krankenhaus in Deutschland, wo man gerade niemanden zur Geburt mitbringen darf. Aber es ist so, dass der Partner, die Partnerin bei uns erst mit rein darf, wenn die Geburt wirklich im Gange ist, jetzt mal mit Anführungszeichen. Natürlich ist so eine Geburt von Anfang an im Gang, aber wenn es quasi wirklich also absolut auf die Geburt zugeht. Genau. Und das ist noch so, das ist quasi ein weiterer Arbeitsaufwand für uns, weil die Frauen dann natürlich viel mehr Unterstützung brauchen, weil niemand Zweites da ist, der mal eben irgendwie das Kirschkernkissen aufwärmt oder das Kreuzbein massiert oder gute Worte zuspricht und die Hand hält. sondern die sind dann halt alleine, gerade so in der ersten Phase der Geburt. Und das Gleiche gilt auch auf der Wochenbettstation. Da haben wir auch, da haben wir ein absolutes Besuchsverbot. Und viele Dinge, die sonst vielleicht der Partner oder die Partnerin machen würde, gerade an emotionaler Arbeit, sage ich jetzt mal, fallen dann auf uns zurück. Ein kleiner, größerer Arbeitsaufwand.
Die Hebammerei an sich ist ja auch durchaus ein emotionaler Aufwand. Ich kann mir vorstellen, dass man sicher auch sehr viele tragische Dinge miterlebt. Wie geht man mit sowas um? Also wie, ja.
Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich arbeite ja aktuell in einem katholischen Krankenhaus. Das bedeutet, dass quasi, das wird von der Caritas, steht unter der Caritas. Und das ist kein Krankenhaus, in dem Schwangerschaftsabbrüche früher oder später durchgeführt werden. Und so muss ich sagen, dass die Begleitung dieser Geburten für mich deutlich seltener ist und auch dieser Wöchnerinnen für mich deutlich seltener ist als in meiner Ausbildung in der Uniklinik. Dort habe ich das immer wieder miterlebt. Selten war das da so, dass das Kind zum Beispiel verstorben ist am Ende der Schwangerschaft, sondern das waren meistens geplante Eingriffe, die wir dort begleitet haben. Und das war tatsächlich sehr emotional, aber es war, das klingt jetzt total verrückt, aber es war oft schöner als erwartet. Die Paare waren sehr oft sehr reflektiert, sehr gefasst. Es ist natürlich sehr emotional, es ist so eine bestimmte Stimmung. Ich kann das gar nicht gut beschreiben. Es war oft ruhiger und oft war es am Ende eine schöne Geburt, in Anführungszeichen. Ne? Das ist wirklich nicht das, was mich belastet, sind diese Situationen. Was mich oft viel mehr belastet, ist, wenn man ein Kind auf der Welt begrüßt, egal ob im Kreißsaal oder auf der Station, und merkt, dass die Frau oder die Person, die das Kind bekommen hat, dass es da Umstände gibt, die dazu führen, dass sie gerade das Kind nicht in der Art und Weise annehmen kann. Sei es durch vielleicht sowas wie eine Wochenbettpsychose oder durch eine schwere Situation zu Hause. Und ich finde, meine Klinik, in der ich arbeite, kriegt es meistens sehr, sehr schön hin, diese Familien zu begleiten. Aber das ist oft die emotional viel anstrengendere Arbeit für mich. Und da hilft nur viel drüber reden. Und auch da könnte man natürlich, wenn die Ressourcen nicht so wahnsinnig knapp wären, wäre es schön, man hätte sowas wie eine Supervision für Hebammen. Aber so weit sind wir leider noch nicht.
Gibt es denn die perfekte Geburt?
Ja und nein. Ich meine, Geburt, ja, also Geburt ist ja selten irgendwie so sanft und bei Vollmond und Kerzenschein. Das ist ja schon ein sehr gewaltiges Unterfangen. Und was für eine Frau oder eine gebärende Person perfekt ist, kann für die nächste ja der Albtraum sein. Ne? Also ich würde sagen, was eine Geburt perfekt macht, ist nicht, ob die Frau jetzt einen geplanten Kaiserschnitt hatte oder vielleicht die voll medikalisierte Geburt mit PDA und Wehentropf oder ob sie ihr Kind zu Hause in eine Badewanne bekommen hat oder meinetwegen alleine irgendwo am Strand. Das ist alles nicht das, was eine Geburt perfekt macht, sondern viel wichtiger ist ja, dass die Person einfach informiert war, dass die Familie informiert war, dass sie unterstützt wurden in ihren Entscheidungen und selbstbestimmt ja, gebären konnten. Und wenn das alles der Fall ist, dann kann eine Geburt durchaus perfekt sein, auf jeden Fall.
Ja, gerade das Thema Selbstbestimmung bei Schwangerschaft und Geburt finde ich auch noch ganz spannend. Einfach mal ganz, ganz offen die Frage, was kannst du denn noch zu Selbstbestimmung in diesem Kontext vielleicht sagen?
Das ist ein Riesenthema für beide Seiten, denke ich. Also zum einen haben wir das medizinische Personal, das fängt an bei der Gynäkologin, wo die Frau oder die schwangere Person zum ersten Mal hingeht, zum ersten Ultraschall vielleicht, zur ersten Schwangerschaftsvorsorge. Das betrifft das Personal im Kreißsaal, das betrifft die Hebamme im Wochenbett zu Hause. Ich denke, wo wir auf jeden Fall noch so viel lernen können, ist, wenn es um das Thema Consent geht, um das Thema irgendwie Einvernehmlichkeit mit der Familie. Und das beginnt bei irgendwelchen Untersuchungen. Nicht jede Untersuchung in der Schwangerschaft ist notwendig. Nicht jeder Test, nicht jede Blutuntersuchung muss gemacht werden. Und da denke ich, es ist unheimlich wichtig, dass die Familien einfach gut informiert sind und selbstständig das entscheiden können. Man braucht auch nicht jedes Mal, wenn man beim Gynäkologen ist in der Schwangerschaft, eine vaginale Untersuchung oder ein Ultraschall oder ein CTG. Und die schwangere Person hat bei jeder dieser Untersuchungen das Recht, das abzulehnen. Also ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass es jede Schwangere weiß und nicht einfach nur Sachen mitmacht, weil sie halt gemacht werden. Und das ist natürlich gerade auch in der Akutsituation Geburt und Kreißsaal oder Geburt zu Hause einfach ein Riesenthema. Also darf ich den Bauch anfassen? Darf ich eine vaginale Untersuchung durchführen? Was ist jetzt der Grund für diese Untersuchung? Jeden Schritt wirklich der Person mitzuteilen und da auch in einer gewissen Weise irgendwie traumainformiert zu handeln. Wir wissen nicht, was die Personen erlebt haben. Und das ist wahnsinnig, also mir ist das wahnsinnig wichtig, auch meinen Hebammenschülerinnen beizubringen, auch auf der Wochenbettstation. Ich denke, viele Kolleginnen sind auch schnell, gerade in den ersten Tagen, wenn das vielleicht mit dem Stillen noch nicht so klappt, die Frauen unterstützen zu möchten, indem sie die Kinder an die Brust anlegen und dabei die Brust berühren. Das ist auch manchmal nötig, aber auch da ist es einfach wahnsinnig wichtig zu fragen, darf ich deine Brust berühren? Ist es okay? Darf ich deinen Bauch berühren? Eigentlich so selbstverständlich, aber wenn man das jeden Tag macht, mehrmals in seiner Arbeit, denke ich, kann so ein bisschen der Sinn dafür verloren gehen, dass es gerade für diese Person eine unfassbar einzigartige Situation ist. Und ja, also Consent ist wirklich so ein Riesenthema und das wünsche ich mir auch für die Familien, dass sie nicht davon ausgehen, irgendwie an der Kreißsaaltür zusammen mit ihrem Mutterpass ihre Selbstbestimmung abzugeben. Es gibt wirklich auch immer wieder Paare, die kommen und natürlich, ich meine, wie auch denn anders, wir haben das von klein auf so gelernt. Dem Herr Doktor und der Krankenschwester, dem vertrauen wir und die haben das alles gelernt und die haben schon recht. Aber bei der Geburt ist es immer noch so, dass es einfach so ein individuelles Ereignis ist und die Gebärenden ihre Körper am Ende des Tages immer noch am allerbesten kennen und deswegen auch ganz deutlich oder sehr gut sich informieren sollten. Natürlich, das Krankenhauspersonal arbeitet allermeist zu eurem besten Interesse. Aber auch da einfach immer wieder kritisch zu hinterfragen oder halt am besten im Vornhinein schon für alle Fälle ja das Gespräch suchen. Klar, das ist am leichtesten, wenn man eine 1-zu-1-Betreuung hat, vielleicht entweder im Krankenhaus durch eine Beleghebamme oder wenn man zu Hause oder im Geburtshaus sein Kind betreut, da kann man im Vorhinein schon jede Situation durchsprechen und sich überlegen, was dann in dieser Situation geschehen soll. Das geht leider im Krankenhaus nicht so gut. Aber dann muss man wenigstens im Nachhinein, denke ich, das Gespräch suchen. Und ja, das ist mir einfach unheimlich wichtig, dass die Paare verstehen, was, wann, warum geschehen ist.
Du hast ja auch schon in einem Geburtshaus gearbeitet und jetzt in einem Krankenhaus. Wie hast du da die Unterschiede erlebt?
Genau, also im Geburtshaus habe ich nicht gearbeitet. Ich habe dort mein Praktikum gemacht quasi, das wir im Rahmen der Hebammenausbildung machen. Da sind wir auch innerhalb dieser 3 Jahre Ausbildung immer 12 Wochen bei einer Hausgeburtshebamme oder einer freiberuflichen Hebamme oder im Geburtshaus. Und das habe ich in Leipzig gemacht und mich da auch in Leipzig verliebt. Und ja, es ist der größte Unterschied ist auf jeden Fall die kontinuierliche Betreuung durch meistens eine Hebamme oder vielleicht auch mal zwei, wenn die Hebammen im Team arbeiten. Das heißt, man hat den Vorteil, dass die Hebamme einen schon von Beginn der Schwangerschaft gut kennt, dass sie weiß, wie man tickt, was man sich wünscht und vielleicht auch, was man schon alles so erlebt hat. Vielleicht bei früheren Geburten oder einfach so bisher im Leben. Und diese Hebamme begleitet einen eben durch die Schwangerschaft dann. Freiberufliche Hebammen können alles an Vorsorgeuntersuchungen machen, wie auch der Gynäkologe, die Gynäkologin, außer eben den Ultraschall. Dafür würde man dann eben zum niedergelassenen Gynäkologen gehen. Und ansonsten können die an Laboruntersuchungen, Herztöne hören, sogar CTG schreiben meistens, also wirklich alles machen. Dasselbe gilt für die Geburt und ja, ich denke, eine Wochenbettshebamme, das ist mittlerweile in den Köpfen angekommen, dass man das braucht. Wenn man jetzt sein Kind im Geburtshaus bekommt oder eben auch das gleiche gilt für die Geburt zu Hause, dann hat das eben den Vorteil, dass diese eine Hebamme eben rund um die Uhr anwesend ist, bei dir ist, dass zum Beispiel kein Schichtwechsel stattfindet. Du bist in deiner gewohnten Umgebung, du kennst dich aus, also das darf, denke ich, auch nicht unterschätzt werden, was es bedeutet, unter der Geburt so in komplett neuen Räumlichkeiten sich wiederzufinden. Alles ist irgendwie hell, es piepst, irgendwelche Geräte schlagen Alarm. Es sind Leute, die man nicht kennt. Dann kommt zur Geburt wahrscheinlich noch irgendwie die Hebammenschülerin oder der Medizinstudent mit rein. Und ja, also ich denke, das darf man nicht vergessen. Oder auch die Aufklärungsgespräche, die dann stattfinden durch zum Beispiel den Anästhesisten, wenn man sich jetzt eine PDA wünscht. Oder all das, also eine PDA, quasi eine Periduralanästhesie, die schmerzerleichternd wirkt.
Und was sind die Vorteile im Krankenhaus?
Die Vorteile im Krankenhaus sind natürlich, dass du die Vorteile im Krankenhaus sind, dass du, wenn du dir das wünschst, viele Möglichkeiten hast zur Schmerzerleichterung, medikamentöse Schmerzerleichterung, die du eben in der außerklinischen Geburtshilfe nicht hast. Da findet Schmerzerleichterung durch andere Faktoren statt, zum Beispiel durch eine warme Badewanne, die hast du im Krankenhaus aber auch, oder einfach durch die vertraute Umgebung, durch viel Bewegung, durch Homöopathie. Und in der Klinik hast du eben ganz klar neben all den Sachen auch noch Medikamente, Opiate, eine Periduralanästhesie eben, Lachgas. Also da hast du einfach mehr Möglichkeiten der Schmerzerleichterung. Bei Risikoschwangeren ganz klar spielt der Faktor Sicherheit ganz oben mit. Für eine junge, gesunde Frau würde ich das so jetzt nicht unbedingt sagen, weil Sicherheit kann auch dadurch geschaffen werden, dass die Frau sich einfach wohlfühlt und in ihrer bekannten Umgebung ist. Genauso wie wenn man eine Risikoschwangerschaft hat, dass man dann in ein Krankenhaus gehen sollte, wo es eine Neonatologie gibt, wo es Kinderärzte gibt. Ich denke, das ist auch ganz klar. Das sind ja auch alles Ausschlusskriterien gegen die außerklinische Geburt. Genau.
Ich habe dich jetzt unterbrochen. Wolltest du vorhin noch was zum Geburtshaus sagen?
Ja, noch zu den Unterschieden. Genau, aber da wollte ich eigentlich nur noch die Möglichkeiten der Schmerzerleichterung nennen, die man dort eben in der Art nicht so hat. Genau, und man geht dann natürlich einfach nach Hause nach der Geburt. Ne? Also da bleibt man ja nicht auf irgendeiner Wochenbettstation, sondern man geht da nach Hause und die Hebamme kommt dann eben, je nachdem wann man geboren hat, noch am selben Tag oder am nächsten Tag.
Die Hebammerei ist ja etwas, das ist jetzt nicht unbedingt Allgemeinwissen für die meisten Menschen, aber was sind so Dinge, von denen du dir wünschen würdest, dass mehr Leute davon wissen?
Ja, ich finde das so krass, dass das kein Allgemeinwissen ist, weil es einfach wirklich jeden von uns betrifft. Also egal, ob man Kinder möchte oder nicht, jeder wurde geboren und jeder wird im Freundeskreis, in der Familie Kontakt zu Menschen haben, die Kinder kriegen. Ich finde, das sagt auch schon ganz viel über eine Gesellschaft aus. Die Tatsache, dass wir einfach komplett planlos sind, wenn es um Geburt geht. Ja, was würde ich mir wünschen, was Leute über Geburt wissen? Ich denke, vieles von dem, was wir über die Geburt wissen, jetzt jemand, der noch nie schwanger war, keinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht hat, etc., kommt natürlich aus Film und Fernsehen, wo Geburt oft einfach nicht authentisch dargestellt wird. Da springt dann irgendwo die Fruchtblase, wahrscheinlich irgendwie beim Bäcker oder im Supermarkt oder am Flughafen oder an sonstigen extrem peinlichen Orten dann für die Darsteller. Und es platzt immer sehr dramatisch mit einem lauten Knall und man steht in der Pfütze und im selben Moment setzen die Wehen ein und die Frau wird kreischend auf einer Liege mit dem Krankenwagen in den Kreißsaal gefahren und presst dort mit hochrotem Kopf ihr Kind raus und ist danach überglücklich und das Kind wird in 1000 Decken eingewickelt und ihr irgendwie angereicht. Das entspricht ja null der Realität. Also Geburt ist ja überhaupt kein Notfall. Das ist ein ganz normaler, alltäglicher, stinknormaler physiologischer Prozess. Und es gibt verschiedene Arten, wie eine Geburt beginnen kann, eben entweder mit Wehen oder mit einem Blasensprung. Aber mit einem Blasensprung bedeutet, dass die Fruchtblase platzt. Aber das ist meistens oft nicht gleich sehr dramatisch. Also solche Verläufe gibt es natürlich auch, dass es von 0 auf 100 geht. Aber meistens ist das ja, kündigt sich das schon so an und die Person hat schon so ein Gefühl und dann wird das immer ein bisschen doller und dann irgendwann hält man es zu Hause vielleicht nicht mehr so aus und dann fährt man in die Klinik und dann dauert das immer noch oft ewig lange beim ersten Kind. Also der Durchschnitt sind, glaube ich, 12 Stunden beim ersten Kind. Man hat da wirklich ganz viel Zeit. Man muss da keinen Krankenwagen rufen. Das ist, denke ich, einfach ein großes Thema. Geburt ist kein Notfall. Und das andere ist, ja, wo ich mir einfach wünsche, aber das habe ich ja schon vorhin angesprochen, ist, dass Familien sich gut informieren und Dinge nicht einfach nur tun, einfach weil sie halt getan werden, nicht einfach nur ins Krankenhaus gehen zur Geburt, weil man halt ins Krankenhaus geht zur Geburt, sondern dass wirklich sich gut informieren und solche Entscheidungen einfach bewusst zu treffen.
Ja, vielen Dank, Elisa, das war richtig spannend. Danke für deine Zeit.
Ja, vielen, vielen Dank.